überliefert ist. Da steht, Jesus wurde in Bethlehem geboren, in einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war damals König. In dieser Zeit kamen einige Sternforscher aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen und wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Herodes war bestürzt und nicht er, sondern alle Einwohner Jerusalems. Herodes rief die führenden Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie, wo soll der Messias geboren werden? Sie antworteten ihm, im Buch des Propheten Micha heißt es, Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt im Land Judäa, denn aus dir kommt der Mann, der mein Volk Israel führen wird. Und wenn man genau übersetzt, da steht weiden wird. Da rief Herodes die Sternforscher ziemlich heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Anschließend schickte er sie mit diesem Befehl nach Bethlehem, sucht nach dem Kind und gebt mir Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Nach diesem Gespräch gingen die Sternforscher nach Bethlehem. Und das Unglaubliche geschah, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Ihre Freude kannte keine Grenzen, als sie den Stern wieder sahen. Sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und beteten es an. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Jo, das ist die andere Geschichte, die nach Matthäus. Und es kommen Sterndeuter, steht hier, ist hier übersetzt worden. Im Original steht da Magier. Das sind also im Grunde ja, Leute, die sich also mit Astronomie und Astrologie beschäftigten. Und das war früher eigentlich noch eines. Das war eine gemeinsame Wissenschaft, könnte man so sagen. Und deshalb ist eigentlich diese Übersetzung, da kommen weise Männer, Gelehrte, die ist, glaube ich, ziemlich zutreffend. Die passt recht gut. Im früheren babylonischen Reich waren also Sternforscher, waren Leute, die gut angesehen waren. Das war eigentlich ein ganz normaler Erkenntnisvorgang. Das zählte, das wurde als Wirklichkeit gesehen, ganz anders als wir das heute empfinden. Bei uns, wir denken ja, also eher, das ist so eine Geschichte, na, die ist so an der Grenze zum Märchen, ne, so irgendwo so ein bisschen legendenhaft, sagen wir mal. Und vor allen Dingen auch so eine Geschichte mit dem Stern, ne? Ein Stern, der also wandert, der irgendwo auf einem Haus stehen bleiben kann und sowas, gibt es denn sowas, haben wir alles noch nicht erlebt, ne? So etwas. Also es liegt nicht im Bereich so unserer Erfahrung. Und deshalb hat man sich, glaube ich, auch in der Geschichte dieser Erzählung hier über die letzten 2000 Jahre hat man sich also daran gewöhnt, dass dieser Stern sowas vielleicht wie ein Komet gewesen sein könnte. Ich habe also eine Krippe zu Hause, da ist ein Stern auch mit drin, der ist schön beleuchtet und der hat so diesen typischen Schweif, ne, diesen Kometenschweif. Ich wollte einfach mal fragen, wer hat denn sonst noch eine Krippe mit Stern hier von euch und wer hat eine Krippe, wo auch so ein Kometenstern drin ist? Könnt ihr sagen? Ja? Auch, ne? Auch, okay. Hat einer auch eine Krippe, wo eine andere Form von Sternen dargestellt werden? Ich sehe also keine Finger. Okay, wir sind hier nicht repräsentativ, ne? Aber ich glaube tatsächlich, das gibt es kaum, dass da andere Formen von Sternen also irgendwo wichtig werden könnten. Also so diese Kometen, das kann man sich ja vorstellen, ne? Dass die so einen Seitenfinger haben, wo sie also irgendwo mit zeigen können, ne? Obwohl das alles doch ein bisschen wundersam ist. Vor allen Dingen frage ich mich, wie kommen denn diese weisen Leute dann auf die Idee, dass da in Israel ein König geboren werden soll? Also so ein Kometenstern, kann der sowas, irgendwo kann es die auf so eine Idee bringen? Unter Kometen kenne ich also so den Halleyschen, oder wie spricht sich das aus? Spricht sich das Halley oder wie? Ich weiß es auch nicht genau. Also der jedenfalls, der ist 1986 hier durchgekommen, also zu meinen Lebzeiten, der kommt alle 71 Jahre, wenn ich das richtig gelesen habe. Also ich werde ihn nicht wieder erleben. Ich habe ihn auch nicht sehen können, weil es also viel zu nebelig war zu der Zeit. Ich habe ihn nur im Fernsehen gesehen. Aber dieser Halleysche Komet, der ist im Jahre 11 vor Christus dort in Palästina sichtbar gewesen. Und es gibt also Leute, die haben dann mal nachgegrübelt, was gab es denn sonst so um diese Zeitenwendezeit, was gab es denn da sonst irgendwie an auffälligen Formationen am Himmel, was könnte denn der Stern gewesen sein, kann das also irgendwo einen geschichtlichen Hintergrund haben? Und sie sind darauf gekommen, dass im Jahr 7 vor Christus es eine ganz besondere Sache am Himmel gab. Da ist nämlich sind zwei Sterne sehr nah zusammengekommen, die deutlich leuchten, Jupiter und Saturn. Wer sich so ein ganz klein bisschen mit Sternen auskennt, also wer zur Nacht hin, wenn es dunkel wird, die ersten Sterne, die kommen, ist die Venus und meistens ist der zweite der Jupiter. Und ich denke mal, das liegt einfach daran, weil der riesengroß ist und entsprechende Helligkeit hat. Der kann also ganz schön schnell leuchten und der wird als erstes so am immer dunkler werdenden Himmel sichtbar. Nun gab es zu der Zeit 7 vor Christus gab es also eine Konjunktion, so nennt man das, wenn also zwei Sterne ganz nah zusammenkommen. Und das ist also da passiert. Jupiter und Saturn sind ganz nah zusammengekommen. Der Bernd zeigt uns das mal. Kannst du das dicke mal ausmachen? Seht ihr da oben? Ich habe mir das auch nicht vorstellen können, dass also wenn zwei Sterne so nah aneinander kommen, dass das also wirklich auffällt, so in einem großen Sternenzelt. Aber das ist schon eine auffällige Erscheinung. Ne? Und mach mal weiter, du kannst mal gucken, dass man also auch mal sieht, wie das eventuell so am Himmel sein kann. Ne? Bernd hat also mal so eine Montage gemacht, um das mal zu verdeutlichen, wie es also mit den Weisen gewesen sein könnte. Ja, okay, danke Bernd. Das ist eine auffallende Sache, ne? Und ich wundere mich also darüber, diese Geschichte mit dieser Konjunktion, also wer da mal ein bisschen näher darüber lesen will, der gerne mal bei Wikipedia nachsehen, gibt mal einfach eine große Konjunktion und guckt mal bei Wikipedia nach. Da steht also jede Menge Sachen zu diesem Sternbild, wie das sich verhält. Und da gibt es also auch sogar Möglichkeiten, dass dieses Sternbild stehen bleibt und sogar rückwärts läuft. Guckt euch das mal an, einfach die Geschichte. Man kann es auch unter Stern von Bethlehem sehen. Das ist also auch ein weiterer Tipp, wo also die Geschichten dargestellt werden, etwa zu der Zeit von Bethlehem. Und es ist spannend zu sehen, dass also diese Konjunktion, diese große Konjunktion ist eine Sache, die erscheint normalerweise alle 20 Jahre. Im nächsten Jahr, also in 2020 soll sie wieder stattfinden, allerdings am Tag. Man sieht es dann nicht, ne? Nächstes Mal in der Nacht wird diese Sache erst 2100 sein. Und im Jahre 7 vor Christus ist also Folgendes passiert. Da stand diese Konjunktion, dieses Zusammentreffen von Jupiter und Saturn stand im Zeichen der Fische. Und im Zeichen der Fische taucht diese Konjunktion erst nach 850 Jahren wieder auf. Das ist also ein ziemlich singuläres, ein ziemlich einzigartiges Erlebnis gewesen damals für die Zeit der Babylonier. Da wird es also keine Aufzeichnungen darüber gegeben haben. Und zwar ist es so, diese Konjunktion, die ist also nicht über lange Zeit sichtbar, sondern nur relativ kurz. Aber sie ist innerhalb eines Jahres dreimal aufgetreten. Und das ist also schon eine seltenere Sache. Und das deckt sich auf einmal mit den Texten. Denn hier steht ja gar nicht, dass der Stern von Babylon aus bis nach Palästina vor den Leuten hergegangen sei. Sondern ganz im Gegenteil, hinterher, als die Weisen hier von Herodes weggegangen sind, da wird auf einmal bemerkt, sie freuen sich, als sie den Stern sehen. Also wahrscheinlich haben sie ihn vorher nicht mehr sehen können. Also hier ist er zum zweiten Mal aufgetreten. Und das deckt sich auf einmal viel mehr mit dieser Geschichte der großen Konjunktion. Also der Matthäus hier, der scheint also nicht nur einfach so eine Legende aufzuzeigen, sondern der scheint also etwas zu erzählen, was Wirklichkeit gewesen sein kann. Nachprüfen können wir es nicht genau. Aber wenn wir nochmal weiter gucken, der Jupiter galt für babylonische Verhältnisse, für deren Vorstellung galt er als der Stern der Macht, der Herrschaft. Es war der Stern ihres größten Gottes, Marduk. Es war der Königsstern. Und Saturn ist der Stern Israels. Und im Zeichen der Fische zeigt an, das ist im Westen, also von Babylonien aus gesehen, also dem damaligen Zweistromland oder dem Zweistromland, so muss ich sagen, ausgesehen, eben im Westen Palästina. Also diese drei Merkmale damals deuten auf Palästina, Israel, König. Da haben wir genau die Stichworte, die also hier auftauchen. Die Sterndeuter könnten also tatsächlich, also die sich deshalb aufgemacht haben. Da ist ein Jahrtausendereignis passiert. Und sie fragen sich also, da möchte ich dabei sein. Ne? Wenn da also ein Stern, ein neuer König geboren wird, da möchte ich schon hin. Ist natürlich jetzt die Frage wieder, ne? Wie wahrscheinlich ist denn sowas? Und kann Babylon und Palästina liegt so ungefähr 850 Kilometer voneinander weg? Also man weiß ja nicht genau, wo sie gewesen sind, sagen wir mal zwischen 800 und 1000 Kilometer. Das zu Fuß zu laufen durch eine Wüste überwiegend, Wüstenstrecke, ist eine ganz schöne Sache. Die Konjunktion bietet ihnen ein halbes Jahr Zeit. Sie hätten genug Zeit gehabt, diesen Weg zu gehen. Passt eigentlich auch. Ist also eine interessante Geschichte, denke ich mal, über die Konjunktion weiter nachzudenken und darüber, dass da also tatsächlich ein geschichtlicher Hintergrund sein kann. Und wenn man dann noch weiter hört, dass im Jahr 66 nach Christus eine Gesandtschaft von Sterndeutern, ich sag's mal so, aus dem Zweistromland nach Rom gepilgert ist und in Rom zum Kaiser Nero gegangen ist, zu seiner Intronisation praktisch gegangen ist und da also gesagt hat, wir haben deinen Stern gesehen. 66 nach Christus. Und das steht nicht in der Bibel, sondern das steht in römischen Aufzeichnungen. Also ist nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass Leute sich tatsächlich aufmachen und so einen Stern wirklich umdeuten wollen und dem König, dem dieser Stern gewidmet ist, ihm also wirklich ihre Aufwartung zu machen. Also der Matthäus, der scheint, also das übrigens ist auch noch gehört dazu, ne? Das Matthäus-Evangelium ist etwa in dieser Zeit geschrieben worden. Ob der Matthäus davon gewusst hat, dass die Leute damals in Rom waren, das können wir natürlich nicht mehr überprüfen heute. Aber zumindest sind da doch ganz viele Überschneidungen. Und also Matthäus, der will hier nicht eine Legende erzählen. Ich denke mal, das sagt die Sache wenigstens aus. Sondern der will hier etwas erzählen, ja, was denn eigentlich? Ich habe mich also auch gefragt, mein lieber Matthäus, hat deine Geschichte, ist das eigentlich alles? Willst du also nur einfach erzählen, da sind Leute aus dem Zweistromland gekommen und zum König, zum Herodes hingegangen? Und das ist übrigens auch noch so ein typischer Zug hier, was hier drin steht. Der König war ganz bestürzt und die Einwohner Jerusalems genauso, mit dem König alle zusammen. Das hat auch seine Bewandtnis. Der König Herodes war einer, der sehr lange regiert hat. Er war selber kein Israelit, der kam aus Edom, also Idumäer, wie man das so nennt, ein Nachfahre Esaus, wenn man das aus der biblischen Geschichte zusammenfasst. Herodes hat sehr lange regiert, über 30 Jahre. Er hat große Bautätigkeiten gemacht, er hat sich also immer versucht, bei den Israeliten einzuschleichen. Er hat den Tempel unheimlich groß aufgebaut, also der von Salomo irgendwo noch so wieder aufgebaut worden war damals in der Mitte, aber dann drumherum ganz große Hallen gebaut, sodass also auch da die andere Schriftsteller zum Beispiel gesagt haben, wenn einer den Tempel noch nicht gesehen hat, der weiß nicht, was Schönheit ist. Also Herodes hat also schon einiges getan für sein Volk. Auf der anderen Seite war er ein sehr grausamer Herrscher. Er hat seine ganze Familie umbringen lassen, einschließlich seiner drei Söhne, seine Frau, seine Schwiegermutter, diverse Leute, also in seinem Hofstaat, die ihm also alle irgendwo in die Quere kamen. Jeder, der ihm also irgendwo die Macht nur streitig machen könnte, wurde ermordet. Und ich kann mir vorstellen, wenn dann also tatsächlich Leute kommen aus dem Ausland und sagen, wo ist denn der neugeborene König, dass dann eine ganze Stadt den Atem anhält. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und es zeigt auch wieder, dass Matthäus hier also ganz nah an der Wirklichkeit ist. Und umso mehr frage ich mich dann, was will denn Matthäus mit dieser ganzen Geschichte eigentlich sagen? Da kommen so ein paar Leute an, die finden ein Kind und gehen wieder zurück in ihre Vaterländer, in ihre Vaterstadt. Und dann gibt es eventuell ein großes Morden in Bethlehem, alle Kinder, die im Jahr von etwa 2 Jahre alt sind, werden umgebracht, damit Herodes keine Gegnerschaft fühlen muss. Die Sache ist also geschichtlich nicht weiter belegt. Sie ist wahrscheinlich in einem zu kleinen Dorf passiert. Ne? In Bethlehem war ja nur ein kleiner Ort und ist möglicherweise also im großen Geschichtsgeschehen gar nicht aufgefallen. Wir wissen es nicht, wir können nicht sagen, ob das also tatsächlich so stattgefunden hat. Aber zutrauen kann man dem Herodes das. Das zeigt also die Geschichte sehr deutlich. Ja, aber zurück zu der Frage, Matthäus, was willst du uns denn eigentlich sagen? Ich frage mich also, wo ist denn eine Weihnachtsbotschaft? Gibt es da sowas drin im Matthäus-Evangelium? Ich habe eigentlich so beim ersten Durchsehen überhaupt nichts gefunden, was also irgendwie so eine Message haben könnte. Und bin dann hängen geblieben an dem Zitat, was die Priester und Schriftgelehrten dem Herodes gesagt haben: Du Bethlehem, Ephrata, du bist klein, aber aus dir soll mir der Herrscher kommen, der Israel weiden wird. Also nicht nur herrschen, sondern wirklich etwas für das Volk zu tun. So dass da also eine gute Gesellschaft entstehen kann. Ganz anders, als man das sonst in Israel erlebt hatte bisher und anders natürlich auch, als der Herodes gerade war. Du sollst Israel weiden. Und wenn ich also so einen Text, so ein Zitat lese, dann gucke ich auch immer mal so ein bisschen in den Textzusammenhang und habe einfach mal ein bisschen gestöbert bei Micha. Und da ist es mir irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen. Wisst ihr, was ein Kapitel vorher steht im Micha? Es kommt eine Zeit, da wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, unerschütterlich feststehen und alle anderen Berge überragen. Die Völker strömen zu ihm hin. Denn vom Zionsberg in Jerusalem wird der Herr sein Wort ausgehen lassen. Er weist mächtige Völker zurecht und schlichtet ihren Streit bis hin in die fernsten Länder. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Pflugscharen und aus ihren Speerspitzen Winzermesser. Kein Volk wird mehr das andere angreifen und niemand lernt mehr das Kriegshandwerk. Jeder wird in Frieden bei seinen Feigenbaum und Weinstöcken wohnen. Niemand braucht sich mehr zu fürchten, denn der Herr, der Herrscher der Welt, hat es gesagt. Also was ich so bei Matthäus beobachte, der hat also seinen Text geschrieben unter dem Stichwort, ich sag mal, suchen und finden. Und wenn man bei Micha angefangen hat, einmal zu lesen und zu suchen, dann findet man auf einmal was. Da ist ja die komplette Weihnachtsbotschaft, ne? Da wird also vom Weltfrieden wieder gesprochen. Das, was bei Lukas die Engel singen, ne? Frieden auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen, das hat Micha genau mit anderen Worten vorausgesagt. Kennt ihr noch das Schlagwort der Friedensbewegung? Damals, ich weiß nicht, das werden wahrscheinlich nicht mehr viele kennen, Schwerter zu Pflugscharen, das stammt hierher. Wenn ich mich nicht alles täuscht, war das ein Schlagwort, das in der DDR aufgekommen ist und dann auch hier rüber geschwappt ist. Also schon Osten und Westen damals verbunden hat miteinander. Matthäus stellt es in die Weihnachtsgeschichte. Matthäus macht es als ein Bild, stellt es uns als Bild, aber noch viel mehr, guckt doch mal genauer hin. Die Völker kommen zum Zion hin, zum Berg Zion, holen sich da Weisung Gottes ab. Die Weisen kommen zum Zion, kommen nach Jerusalem. Das eine war ein Bild für die ferne Zukunft, für das Ende der Welt, wenn man so sagen will, was am Ende der Zeit geschehen soll. Das andere sagt, da kommen jetzt zwar nicht Völker, da kommen eine Handvoll Leute, aber dieses Geschehen fängt an, hat damals angefangen. Matthäus fordert uns praktisch auf zum Suchen. Alle Leute in seinem Text suchen. Die Weisen, die kommen, suchen. Dann werden die Priesterschaft alle zusammengesucht. Sie suchen auch. Herodes sucht, wie er seinen Konkurrenten eventuell loswerden kann. alle suchen. Das geht hier um Suchen und Finden. Denn seine Aussage ist, jetzt ist die Zeit zum Suchen. Nämlich deshalb, weil Gott sich jetzt finden lässt. Das ist seine Weihnachtsbotschaft. Suchende, ich glaube, das betrifft uns gerade hier auch in Oberhausen als unsere Gemeinde. Wir sind auch auf der Suche. Oder sind wir vielleicht mehr so die Suchenden wie damals die Priester? Die haben ja auch was gefunden. Aber die waren eigentlich froh, wenn sie eine Antwort geben konnten. Die waren also eigentlich gar nicht so sehr die Suchenden, sondern eher solche, die Antworten geben. Und ich denke mal, der Matthäus, der zeigt hier auf, die Priester damals, die haben zwar eine Antwort gegeben, aber von Weihnachten haben sie nichts mitgekriegt, weil sie nämlich beim Antworten geben geblieben sind. Sie sind nicht aufgestanden, sind nicht mitgegangen. Das wäre die Sache gewesen, mitzugehen und zu gucken, was haben wir denn da gerade geantwortet? Wo ist denn Gott tatsächlich dabei, etwas zu tun? Wo ist er denn da? Lässt sich da was finden? Ich glaube, das ist also auch so ein Stück für uns gedacht, dass wir also anfangen zu suchen wieder und vielleicht auch aus dieser Rolle, wir wissen ja schon alles, dass wir da rauskommen, dass wir wieder wirklich suchen und wieder entdecken, wo Gott denn wirklich ist. Und dann, als die Weisen dieses Kind gefunden haben, da endlich kommt es zu so einem zweiten Thema, was wir also auch auf unseren Suchliste im Grunde haben. Da kommt es zur Anbetung. Die Weisen beten das Kind an, sie bringen ihre Gaben, sie beten an. Anbetung ist da genauer beschrieben. Anbetung heißt da, sie werfen sich vor dem Kind nieder. Das heißt also Huldigung, das ist dem Kind zu sagen oder dem anderen zu sagen, du bist mein König. Du kannst über mich bestimmen. Ich möchte gerne in deinen Linien laufen, in deinen Linien leben. Ich unterwerfe mich dir. Das ist Anbetung, das ist, glaube ich, genau das. Ich habe also mal angefangen zu gucken, wie wird denn eigentlich in der Bibel Anbetung geschildert? Was macht man da? Und ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, weil da also wirklich nichts anderes steht als dieses Niederfallen. Und dann, okay, ein bisschen singen, also das Drumherum, was da so noch gehört, ne? Aber der Kern ist also einfach diese Proskynese, wie man das im Fachbegriff nennt. Hier bei Lukas passiert was ganz anderes. Da ist eine ganz neue Dimension drin. Anbetung ist da nicht nur dieses Niederfallen vor ihm, sondern Anbetung hat eine Folge. Nämlich die Folge, dass Gott annimmt die Rolle, die ihm in dieser Unterwerfung zugeschrieben wird. Du sollst mein König sein. Gott fängt an, tatsächlich zu regieren. Und wie sieht das aus? Er erscheint den Magiern im Traum und sagt ihnen, geht nicht wieder zu Herodes, geht wieder in euer Land zurück. Vielleicht hat er ihnen damit den Kopf gerettet, wer weiß es. In der Stimmung, in der Herodes war, ich weiß es nicht, da wäre alles möglich gewesen. Aber in jedem Fall ist es so, dass Gott hier genau nach dieser Art des Weidens, wie Michael das beschrieben hat, des völlig Zugewandtseins zu den Menschen, so begegnet Gott uns und das ist angekoppelt an Anbetung. Das gehört zusammen. Diesen Gedanken hat mir Karl Barth gegeben. Der hat, der große Theologe, ne, aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts. Der hat also mal gesagt, wenn man Gott also wirklich die oberste Rolle geben kann, wenn man Gott zum Gott macht und ihm dieses Recht zugesteht, dann kann man Gott eigentlich nicht trennen von dem Menschen und seiner Schöpfung. Die beiden sind so eng zusammen, die kann man nicht trennen. Gott alleine, so etwas gibt es überhaupt nicht. Gott ist immer verbunden gleich mit den Menschen, mit seinen Geschöpfen, mit der ganzen Schöpfung. Anders gibt es Gott nicht. Und Gott anbeten heißt also auch, das hat Konsequenzen für mich selber. Ich habe einen Gott, der auf mich zurückspiegelt, der mir etwas zurückgibt, der mich anspricht in meiner Sprache, in einer, die ich verstehen kann. Ne, Träume waren damals genauso Offenbarungsmittel und ganz normal, wie auch die Sterndeuter das so gesehen haben. Heute denkt man da ja ganz anders drüber. Aber das war die Sprache, die man verstehen konnte. Gott begegnet mir so ganz natürlich. Der geht, sagt mir einfach, komm, geh nicht mehr zum Herodes hin. Geht ruhig nach Hause. Keine große Vision von irgendwas, aber eine Anweisung, die zum Leben hinführt. Und die Sterndeuter, die noch nie vorher so direkt von Gott her angesprochen waren, die verstehen diese Sprache sofort. Und die tun das auch, ohne irgendwo mit der Wimper zu zucken. Die machen das. Das ist... Das ist das, was man finden kann in der Anbetung. Da, wo wir uns Gott hingeben, geht er zu uns, kommt er zu uns. Das ist sein Geschenk. So ist Gott. Das macht uns Matthäus hier ganz klar. Ich muss sagen, ich bin Fan von Matthäus geworden. Ich habe noch nie so diese Geschichte so gesehen in diesem Zusammenhang. Und ich bin gespannt darauf, was wir noch alles in der Bibel entdecken können, wenn wir uns wieder zu Suchenden machen. Und wenn wir uns da also auch so in diese Geschichte einsortieren, als diejenigen, die suchen und denen verheißen worden ist, zu finden. Ich denke gerade an die Geschichte zurück, die Otti vorhin vorgelesen hat, mit den Kerzen bei den Blinden. Man muss nicht sehen, das Licht, aber man kann es spüren, vielleicht. Man kann es vielleicht hören, aber man muss glauben, dass es da ist. Amen.